NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. November 1543. Der Begräbnistag des Malers Hans Holbein des Jüngeren.
Ut cumque de me vulgo mortales loquuntur.
Da saßen sie nun, die beiden jungen Männer, der eine um die 17, der andere etwa 20 Jahre alt, und quälten sich durch einen lateinischen Text, das Lob der Torheit, verfasst von dem berühmten Gelehrten Erasmus von Rotterdam. Eine satirische Abrechnung mit der menschlichen Dummheit.
Mir, ja mir allein und meiner Kraft, haben es Götter und Menschen zu danken, wenn sie heiter und frohgemut sind.
Die beiden haben sich dabei mächtig amüsiert, vor allem über die frechen Zeichnungen, mit denen sie die Seitenränder des teuren Buches schmückten. Sie waren jung, sie waren Künstler und sie hielten sich für genial. Und einer von ihnen war es tatsächlich, Hans Holbein, der Jüngere.
Auch die hohen Fürstlichkeiten trauen ja den allzu klugen Leuten nicht über den Weg.
Las er im Buch und schon zeichnete er seinen Vater als würdigen Bartträger, seinen älteren Bruder als König mit der Krone auf dem Kopf und sich selbst mit wirrem Blondhaar und Narrenkappe, weil
ein harmloser Strohkopf ihnen alleweil Spaß macht.
Diese Illustrationen zum Lob der Torheit um 1515 entstanden, sind die ersten Werke des harmlosen Strohkopfes, die ihm mit Sicherheit zugeschrieben werden können. Als Hans Holbein der Jüngere aber zu Grabe getragen wurde, am 29. November 1543, war er anerkannt als einer der größten Maler seiner Zeit. Das hört sich an, als wisse man eine ganze Menge über den Maler, aber das täuscht. Keine Briefe, keine Reiseberichte oder kunsttheoretische Abhandlungen. Hans Holbein den Jüngeren kennt man nur aus seinen Bildern und aus den mühsamen, fast detektivischen Entdeckungen, die Kunstexperten im Laufe der Jahrhunderte zusammengetragen haben. Solche wie der Berner Professor Oskar Bätschmann.
Der Vater Holbein hatte mit seinem Bruder Sigmund eine Werkstatt ab 1493 in Augsburg. Und Augsburg war eine bedeutende Stadt.
Schon der Vater war Maler, heute bekannt als Hans Holbein der Ältere. Sein Können war, wie damals üblich, weit gefächert.
Sie belieferten Altäre in die Kirchen der Stadt und in die Kirchen der Umgebung und bis nach Frankfurt. Und dazu kamen natürlich das Übliche, Porträts, private religiöse Werke und Entwürfe für Glasgemälde.
Es gab zwei Söhne, Ambrosius, geboren etwa 1494, und Hans der Jüngere, geboren um 1497-98. Beide wurden in der Werkstatt des Vaters ausgebildet und beide gingen nach der Lehre auf die übliche Gesellenwanderung. Zuerst Ambrosius, der Ende 1515 irgendwie in Basel landete, gefolgt von seinem jüngeren Bruder Hans.
Basel entwickelte seit 1460 sich zu einem großen Zentrum des Buchdrucks. Und die Buchdrucker brauchten Illustratoren für die Titelblätter und für die Illustrationen. Dürer aus Nürnberg war schon in den 1490er Jahren in Basel und war in der Buchillustration tätig.
So wie auch die beiden Holbein ab 1515-16. Die meisten Bücher waren damals in Latein geschrieben. Die Holbein-Brüder lernten also die fremde Sprache, um überhaupt zu verstehen, was sie da bebildern sollten. Ihre Karikaturen im Lob der Torheit waren nur ein Nebenprodukt, aber eins mit Folgen.
An den Randzeichnungen von Hans sieht man, dass er den Text ganz genau kapiert hat und auch die ganze Ironie von Erasmus hier nachvollziehen kann in seinen sarkastischen Zeichnungen.
Erasmus von Rotterdam, einer der berühmtesten Gelehrten der Zeit, kam damals öfter in die Stadt, um dort seine Bücher drucken zu lassen. Holbeins Lateinlehrer
ist mit dem Buch zum Erasmus gelaufen, der von 1514 bis 1516 in Basel war. Und Erasmus zeigte sich hoch erfreut über diese Zeichnungen seines Werkes.
Einige Jahre später bestellte Erasmus nicht nur ein Porträt von sich bei Hans Holbein, er empfahl ihn auch an einflussreiche Gönner weiter und ebnete ihm dadurch den Weg zu einer großartigen europaweiten Karriere. Hans Holbein der Jüngere nahm wie alle Künstler seiner Zeit an Aufträgen an, was er kriegen konnte. Glasmalerei, Bilder, Druckgrafiken. In Luzern bemalte er die Außenwand des neuen Bürgermeisterhauses nach italienisch-antiken Motiven. Wahrscheinlich ist er dazu sogar nach Italien gereist, aber Belege gibt es nicht. Sicher ist nur, 1517 mit etwa 20 heiratete er die 4 Jahre ältere Witwe eines Gerbers und bekam dadurch das Basler Bürgerrecht. 1519 wurde er als Maler aufgenommen in die Zunft zum Himmel. Während Bruder Ambrosius von der Bildfläche verschwand, vielleicht gestorben ist, konnte Hans Holbein sich etablieren.
Die eine Verbindung von Holbein ist zu den Machthabern. Die andere Verbindung ist über die Gelehrten. Das ist einfach absolut wichtig. Und von den Machthabern geht es zum Geld.
Und Geld will öffentliche Präsentation, also Bildnisse von sich und der Familie und gottgefällig gestiftete Gemälde für Kirchen, Wandmalereien.
Das ist ganz klar, dass er sich da in einer Art und Weise profiliert hat, wie es kein anderer konnte.
Hans Holbein war von Beginn an ein großartiger Realist. Seine Auftraggeber schwärmten von seinen naturgetreuen Porträts und einer ließ sogar eine Huldigung in sein Bild pinseln.
Ob zwar ein gemaltes Gesicht, bleibe ich hinter dem Lebenden nicht zurück, sondern gleiche dem Herrn. So stellt mit Fleiß das in mir, was der Natur zugehört, das Werk der Kunst dar.
Noch verstand sich Hans Holbein vor allem als Handwerker, doch allmählich tauchten in seinen Bildern Hinweise auf, dass er sich als Nachfolger eines berühmten Malers der Antike sah, Apelles, legendär für seinen feinen, realistischen Pinselstrich. Waren seine, Holbeins, Porträts nicht auch revolutionär realistisch? Die Kirchenbilder, Madonnen und biblischen Szenen nicht genial? Seine Druckgrafiken nicht expressiv ausgefeilt? Her mit der Zukunft. Doch dann kam die Reformation. 1517 hatte Martin Luther in Wittenberg mit seinen Thesen den Startschuss gegeben für die heftigsten religiösen und politischen Auseinandersetzungen des Jahrhunderts, auch in der Schweiz. Oskar Betschmann.
Man muss sagen, es haben leider die Fanatiker gewonnen. In der Schweiz, und zwar zuerst in Zürich 1524 und dann in Bern und dann in Basel.
Plötzlich waren einflussreiche Auftraggeber Holbeins entmachtet oder wollten abwarten, wohin der religiös-ideologische Wind wehen würde. Die Folge war,
dass die Aufträge an die Maler, sowohl die öffentlichen als auch die privaten Aufträge, im Zuge der wachsenden Bilderfeindlichkeit einfach zurückgingen. Die Maler hatten nichts mehr zu tun.
Holbein zog also los. Zuerst 1524 nach Frankreich zum kunstbesessenen König Franz I., der sogar den berühmten Leonardo da Vinci an seinen Hof gelockt hatte. Große Aufträge bekam der junge Schweizer nicht, aber er lernte den italienischen Stil von da Vinci und von den französischen Malern das höfische Bildnis. Ein Wechsel auf die Zukunft, aber das ahnte er noch nicht. 1526 ging's nämlich weiter, in der Tasche ein Empfehlungsschreiben des Erasmus.
Hier frieren die Künste. Er will nach England gehen, um dort ein paar englische Goldmünzen zusammenzukratzen.
Der Adressat war Thomas Morus, Gelehrter und Erasmus-Freund, damals aber auch Lordkanzler und damit einer der höchsten Beamten am Londoner Hofe König Heinrichs VIII.
Dein Maler, lieber Erasmus, ist ein wunderbarer Künstler. Aber ich befürchte, er werde England nicht so fruchtbar und gewinnbringend finden, wie er es gehofft hatte.
Holbein kam zu Thomas Morus, der damals Speaker of the House of Commons, also des Parlaments, war. Und er erhielt den Auftrag für ein Porträt und den Auftrag für ein etwas Neues, nämlich ein Porträt der ganzen Familie auf einer großen Tafel.
So etwas hatte man in London noch nicht gesehen. Dieser Maler hatte nicht nur ein untrügerisches Gespür für die Psyche der abgebildeten Personen. Er umgab sie auch mit Objekten ihres Berufs, sogar mit feinen Hinweisen über ihre aktuelle Seelenlage.
Von Anfang an, so wie er Erasmus, das Lob der Torheit, kapiert hat, bis zuletzt, wie er die Personen erfasst hat, ist er ein unglaublich intelligenter Beobachter. Und er muss eine stupende Intelligenz gehabt haben, um die Dinge zu erfassen und auch in seinem Leben überhaupt zu realisieren.
Die Aufträge häuften sich, einflussreiche Gelehrte und Politiker bestellten ihre Porträts bei ihm. Dennoch kehrte Hans Holbein 1528 nach Basel zurück. Dort tobte der sogenannte Bildersturm. Religiöse Fanatiker vernichteten künstlerische Werke in Kirchen und Klöstern. Einige von Holbein waren auch dabei. Erasmus von Rotterdam als Augenzeuge des religiösen Vandalismus.
Was von gemalten Bildern vorhanden war, wurde mit einer Übertünchung von Kalk bedeckt. Was brennbar war, wurde auf den Scheiterhaufen geworfen. Was nicht, wurde Stück für Stück zertrümmert. Weder Wert noch Kunst vermochten, dass irgendetwas geschont wurde.
Hans Holbein versorgte vom frisch verdienten englischen Geld seine Familie, kaufte ihr zwei Häuser, sah aber sonst keine Zukunft für sich in der Stadt. Er war jetzt um die 30, hatte in der Heimat großartige religiöse und weltliche Werke geschaffen, so die Solothurner Madonna, geniale Porträts wie das des Bürgermeisters Meyer, ein Bild der eigenen Familie, Frau Elsbeth mit den ältesten ihrer vier Kinder, Philipp und Katharina. Doch 1532 war das Kapitel Basel für ihn beendet. In der Zeit von 1532 bis zu seinem Tod war Hans Holbein ein englischer Maler und in Haltung und Weltsicht ein Künstler der Renaissance. Der Mensch als selbstbewusstes Individuum, dargestellt in seiner Einzigartigkeit, umgeben von Dingen, die seinen Beruf und Charakter spiegelten. Die gute Gesellschaft verfiel in einen Holbein-Rausch. Ob der König oder seine Ehefrauen, ob Gelehrte, Aristokraten, Diplomaten oder die vornehmen Vertreter der Hanse in London, alle wollten ihr Bild von ihm, dem Wunderkünstler.
Was mich fasziniert, das ist diese unglaubliche Karriere, die er sowohl bei den Mächtigen bis zu Heinrich dem VIII. Gemacht hat und bei den Gelehrten. Und dann bei den ganzen Adligen, die in England zu ihm kamen, sich ein Porträt anfertigen zu lassen.
Doch König Heinrich VIII. War ein launischer Herrscher, der Berater, Kritiker und Ehefrauen schnell mal aufs Schafott schickte, wenn sie nicht spurten, selbst dem berühmten Thomas Morus. Der Monarch schätzte Holbein so sehr, dass er ihn sogar auf Reisen schickte, um Porträts von möglichen neuen Gemahlinnen zu malen. Anna von Kleves Bild gefiel dem König, aber als er sie dann sah, fand er sie so abstoßend, dass er sie nach Hause zurückschickte. Fast ein Wunder, dass der Maler das Desaster überlebte.
Die Antwort könnte sein, eine Anekdote, nämlich ein Graf ging zu Holbein und führte sich nicht so gefällig auf und Holbein warf ihn die Treppe runter und er ist zu Heinrich dem VIII. Gegangen und hat die Bestrafung des Malers verlangt. Und Heinrich der VIII. Sagte, ich kann 10 Bauern zu 10 Grafen machen und ich kann aus einem Grafen nicht einen Holbein machen.
Hans Holbein wurde wohlhabend in London. Er hatte dort 2 uneheliche Kinder, sorgte aber gewissenhaft auch für seine Basler Familie. Kurz vor seinem Tod malte er noch sein einziges Selbstporträt. Ein Mann mit einem flächigen Gesicht, Kinnbart, kurzem dunkelblonden Haar, schönem Mund und einem durchdringend kühlen Blick aus hellen Augen. Er starb wohl an der Pest. Das Todesdatum ist nicht bekannt, nur der Tag seiner Beerdigung, der 29. November 1543. Schon kurz nach seinem Tod begannen vor allem englische Bewunderer Holbein-Werke zu sammeln. Professor Oskar Betschmann.
Seit dem 16. Jahrhundert ist er ein hoch angesehener Maler. Und das hat nicht aufgehört bis heute.
Hans Holbein der Jüngere, ein großer deutscher Maler der Renaissance. Vor allem aber,
er hat sich als europäischer Künstler verstanden.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Hans Holbein den Jüngeren, der heute vor 475 Jahren begraben wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.